Robert hat gemeint, er sei gespannt. Ja, im Grunde genommen ist es eine Fortsetzung von dem, was wir eigentlich schon im Vorspann immer wieder auch gehört haben und auch in unseren Gebeten. Es ist, ich habe diese Predigt überschrieben, woher kommt mir Hilfe? Woher kennt ihr denn das? Kennt ihr mit Sicherheit? Ja, Psalm 121, das ist doch ein Psalm, den jeder kennt. Und den wollen wir uns heute mal speziell vornehmen. Ich lese vor, Psalm 121, ab Vers 1. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass sich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Also dieser Vers spricht in erster Linie natürlich von unserem Gott und zeigt, wer er wirklich ist, damit wir Vertrauen gewinnen in diesen Gott und damit wir wissen, was wir in Notsituationen tun können. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Eine Frage. Was meint der Psalmist damit? Woher kommt mir Hilfe? Er schaut zu den Bergen und sagt, woher kommt mir Hilfe? Können die Berge ihm helfen? Nun, es könnte natürlich sein, dass die Berge für ihn so etwas darstellten wie ein Zufluchtsort. Die Berge waren ja früher häufig ein Fluchtort, nicht nur in Israel. Auch bei uns hat man die Burgen auf Bergen gebaut, weil da einfach eine gewisse Sicherheit war vor Plünderern, Räubern und so weiter. Es könnte aber auch sein, dass er an was anderes gedacht hat. Die Berge waren ja auch die Orte, wo man den Göttern huldigte. Früher, ja sogar noch vor 200 Jahren, hatten die Berge für die Menschen etwas Unheimliches an sich. Da gab es noch keinen Alpinismus. Wir wissen, dass der Olymp, der höchste Berg Griechenlands, bei den alten Griechen als Sitz der Götter angesehen wurde. Auch der Fujiyama, der höchste Berg Japans, wird als Götterberg verehrt. Und in einem 1723 erschienenen Buch über die Alpenregion der Schweiz schrieb ein Schweizer Gelehrter, dass die Alpen von Drachen und Lindwürmern bewohnt seien. Sind euch schon mal welche begegnet in den Allgäuer Alpen? Mir noch nicht. Und in Israel hat man auf den Höhen Heiligtümer gebaut und Opfer dargebracht, nicht nur den Götzen, sondern auch dem Gott Israels. Gott hat zwar ganz klar gesagt, dass er nur an einem Ort, den er selbst dafür auserwählt hat, dass nur da geopfert werden soll. Aber Israel dachte, naja, so genau muss man es damit ja nicht nehmen. Hauptsache man opfert. So die Haltung, die man heute auch vielfach vorfindet, nicht, dass Menschen sagen oder meinen, mit dem Gottesdienst oder mit dem Glauben muss man sich so ernst nehmen, so genau nehmen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Also so gesehen, wenn das wirklich sein Gedanke war, dann bekommt diese Aussage des Psalmisten ein anderes Gewicht. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe. Ich kann mir gut denken, dass damals viele Menschen ihre Augen zu den Bergen erhoben, zu den Höhen, auf denen ihre Götzenopfer gebracht wurden. Und ich kann mir denken, dass manchem dieser Augenaufschlag mit der gläubigen Erwartung und Bitte an die Götter auch um Hilfe verbunden war. Und wenn der Psalmist wirklich das im Blick hatte, dann war seine Schlussfolgerung eine Absage an jeden Götzendienst und auch ein klares Bekenntnis für den wahren Gott, der Himmel und Erde und eben auch die Berge erschaffen hat. Nicht von den Bergen erwartet er seine Hilfe, auch nicht von den Göttern, die auf diesen Bergen wohnen, sondern von dem, der die Berge geschaffen hat. Woher kommt mir Hilfe? Der Psalmist gibt selbst die Antwort auf seine Frage, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und tatsächlich ist kaum etwas so geeignet, unsere Ehrfurcht vor dem Schöpfer zu wecken, wie der Anblick der herrlichen Bergwelt. Wer sonst wäre denn wirklich kompetent zu helfen, als der, der Himmel und Erde gemacht hat? Er ist doch allmächtig. Er, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihm ist doch alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er hat doch auch alle Macht über das, was im Himmel und auf Erden geschieht. Und so ist diese Aussage des Psalmisten eine Anfrage an uns. Woher erwarten wir unsere Hilfe? Liebe Geschwister, wir müssen die Dinge ganz klar sehen. Wovon oder woher immer wir im letzten Hilfe erwarten, ob jetzt von unserer eigenen Leistungsfähigkeit oder von irgendeinem Menschen oder irgendwelchen magischen Kräften, wie es bei abergläubischen Praktiken ja der Fall ist, ja. Immer dann, wenn wir nicht im letzten unseren Herrn und Gott meinen, dann handeln wir abgöttisch. Entweder sind wir selbst unser eigener Abgott, und das wird in der Selbstverwirklichungsideologie heute angestrebt, oder ein Mensch, vielleicht auch ein Wunderheiler oder ein Arzt, ein Gott in Weiß, ist unser Abgott, oder das gütige Schicksal, auf das wir vertrauen, irgendwas. Ja, aber heißt das dann, dass man kein Selbstvertrauen mehr haben darf? Wir dürfen und sollen keinem Arzt und keinem Fachmann mehr Vertrauen schenken? Das habe ich nicht gesagt und nicht gemeint. Das will ich gleich deutlich machen. Ganz sicher würde ich zu keinem Arzt gehen, zu dem ich nicht ein gewisses Vertrauen habe. Und übrigens, ich würde heute auch nicht hier vorne stehen, wenn ich nicht ein gewisses Maß an Selbstvertrauen hätte. Natürlich hat auch ein solches horizontales Vertrauen seine Berechtigung. Aber eben nicht unabhängig von Gott. Ich weiß, dass ohne Gott nichts geht. Ohne Gott kann ich eben nicht hier stehen und predigen. Ja, ohne Gott hätte ich heute Morgen nicht mal die Füße aus dem Bett gekriegt. Ja. Und du auch nicht, auch wenn du 50 Jahre jünger bist als ich. Ohne Gott geht gar nichts. Also noch einmal, von woher erwarten wir unsere Hilfe? Zweiter Punkt, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Frage natürlich stellt sich, haben wir wirklich so ein bedingungsloses Vertrauen zu unserem Gott im Himmel, dass er unsere Hilfe sein kann und auch sein will, in all dem, was uns Furcht und Sorge macht. Warum bloß fällt es uns oft leichter, unserem Bankkonto zu vertrauen, unseren Lebensversicherungen, unseren Rentenansprüchen und was sonst alles wir so haben als Absicherungen, um sicher zu sein? Wisst ihr was, die Leute aus Syrien, die Flüchtlinge, die haben viele von denen bestimmt eine gute Absicherung gehabt. Denen ging es bestimmt nicht schlecht, finanziell. Und was haben sie jetzt? Dort auf Lesbos vielleicht, ja. Gerade das, was sie am Leib tragen noch, die paar Fetzen, das haben sie noch. Wisst ihr, meint ihr, das ist etwas, was uns niemals treffen wird? Woher nehmen wir denn diese Gewissheit? Als Christen werden wir sehr wohl auch auf der Flucht sein müssen. Und da werden wir wohl manches zurücklassen müssen. Also noch einmal, von woher erwarten wir unsere Hilfe. Der Teufel versucht, unsere Augen auf die Sorgen zu richten, nicht auf, um uns zu beunruhigen, zu entmutigen. Wer seinen Blick aber nach oben lenkt, der wird auch mit dem Herzen emporgehoben. Geschwister, die ewigen Gedanken Gottes, seine göttlichen Verheißungen, Vollkommenheiten, sein Bund, seine Vorsehung, seine erprobte Treue, das sind doch die Berge, zu denen wir aufschauen sollen. Von daher soll unsere Hilfe kommen. Wir lassen uns die Augen nicht zubinden. Wir schauen auf zum Herrn. Was wir brauchen, ist Hilfe, ja. Jeder von uns braucht hier und da mal mehr oder weniger, aber wird Hilfe brauchen. Wirksame, mächtige, beständige Hilfe. Welch eine Gnade, dass wir diese Hilfe von unserem Gott haben. Wir hoffen auf den Herrn, weil er uns hilft. Die Hilfe ist schon unterwegs und sie wird uns rechtzeitig erreichen. Gott ist noch nie zu spät gekommen. Und vielleicht meinen wir das manchmal in unserer Ungeduld, und Gott weiß aber um den rechten Zeitpunkt. Gott weiß auch um die rechte Weise zu helfen. Vielleicht sieht seine Hilfe nicht immer so aus, wie wir sie erwarten oder gerne hätten, aber Gott weiß zu helfen. Er weiß genau, was wir wirklich brauchen. Und Gott will helfen. Vielleicht denkst du, Gott ist so groß, er hat dann so viel wichtigere Dinge zu denken, als gerade daran, was wir als dein kleines Alltagsproblem, das dich vielleicht gerade belastet, lösen soll. Wir können diese Gedanken sicher alle. Auch ich habe so gedacht. Und wenn man das recht bedenkt, dann steckt auch eine gewisse Logik dahinter. Irgendwo unter den 500 Millionen Galaxien oder Sternsystemen des Weltalls schwebt ein spiralförmiges Wölklein, das sich aus Milliarden von Sternen und Sternchen zusammensetzt, die Milchstraße. Eines dieser Sternchen auf der Spiralwindung des Wölkchens ist unsere Sonne. Um dieses Sonnensternchen kreisen 9 winzige Pünktchen, von denen das dritte Erde genannt wird. Und auf diesem Erdepünktchen gibt es ein allerwinzigstes Stäublein, das bin ich. Es hat noch einige Milliarden anderer solcher mikroskopischen Stäubchen, das sind alles Menschen wie ich. Und jedes dieser Mikrostäubchen will sein Lebensrecht, seine Arbeit, seine Ruhe, seine Anerkennung. Und jedes nimmt sich wichtig. Und doch, jedes dieser Stäubchen ahnt irgendwann mal mit lähmendem Entsetzen seine stäubchenhafte Winzigkeit. Er weiß sich verloren in der schrecklichen Weite des Alls, fühlt sich an seinem Arbeitsplatz als nichtige Nummer unter der Masse der Arbeitnehmer, sieht sich in einem riesigen Krankenhaus vielleicht als bloßer Fall den sogenannten Göttern in Weiß und ihrer Maschinerie ausgeliefert. Kennt ihr das auch? Ich glaube schon. Ich denke, jeder hat mal so oder ähnlich empfunden. David waren diese Gedanken nicht fremd. In Psalm 8, 4 bis 7, ich lese es gerade mal vor, Psalm 8, ab Vers 4, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Was ist der Mensch angesichts des Universums? Aber für David hat dieser Gedanke das Grauenhafte verloren. Er steht vielmehr in sprachlosem Staunen vor der überwältigenden Erfahrung, dass er trotz seiner unvorstellbaren Winzigkeit eben nicht einfach nichts ist, nicht vergessen und verloren. Keine Nummer, kein Fall, vielmehr weiß er sich von der Hand des allmächtigen Gottes gehalten, der ihn, das winzige Stäublein, hoch erhoben hat. Liebe Geschwister, wir sind nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig. Und du bist nicht wichtig, sorry. Aber wir, du und ich, wir sind Gott wichtig. ungeheuer wichtig. Deshalb, und nur deshalb können wir nun doch sagen, ja, wir sind wichtig. Weil wir Gott wichtig sind, weil wir ihm so wichtig sind, dass er zu unserer Errettung ein für uns alle unfassbares Opfer gebracht hat. Glauben wir denn, der Vater saß kalt und unbewegt auf seinem Thron, während der Sohn am Kreuz auf Golgatha sein Leben aushauchte? Nein, es muss ihm hier das Herz zerrissen haben, menschlich gesprochen. Und nun sieh diesem Gott, wenn ich diesem Gott so viel wert bin, sollte ich da nicht auf seine Hilfe vertrauen können? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er würde eher Himmel und Erde vernichten, als zuzulassen, dass sein Volk vernichtet wird. Wir müssen über Himmel und Erde hinwegschauen, auf den, der beides geschaffen hat. Himmel und Erde hat er durch sein bloßes Wort in Existenz gerufen. Aber den Menschen dagegen, den hat er mit seinen eigenen Händen geformt und hat ihm seinen Atem eingehaucht. Es ist vergeblich, Geschöpfen zu vertrauen, aber es ist weise, dem Schöpfer zu vertrauen. Mein dritter Punkt, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Die Wege des Lebens sind gefährlich und beschwerlich, aber wir werden feststehen, denn der Herr wird nicht zulassen, dass wir ausgleiten. Das weiß man umso mehr zu schätzen, wenn man das nicht nur die Augen zu den Bergen erhebt, sondern diese Berge auch mal unter die Füße nimmt. Da ist mir eine Situation, die wird nie aus meinem Gedächtnis verschwinden, weil das war für mich die beeindruckendste Erfahrung von Bewahrung und Hilfe. Wir waren ja damals so ein kleiner Kreis, kleine Seilschaft sozusagen, aus der Gemeinde und auch aus der Nisselwanger Gemeinde. Und wir waren dann auf den Mönch gegangen, das Wetter war einigermaßen gut und sind um 4 Uhr losmarschiert und von der Hütte aus und dann auf den Berg. Und wo wir oben waren am Gipfel, da zog, haben wir gemerkt, es wird immer mehr duster und man sieht immer weniger. Und die Sicht wurde dann irgendwann, war dann plötzlich auf circa 5 Meter reduziert. Und dann haben wir gemerkt, es kommt ein Wetter, es wird ganz gefährlich. Und jetzt müssen wir so schnell wie möglich runterkommen. Denn wenn uns das dort erwischt auf dem Berg, dann werden wir es wahrscheinlich nicht überleben. Denn das ist ja nicht nur, dass die Blitze da kommen und wir sind ja die perfekten Blitz, nicht Ableiter, sondern wenn man so das ganze Metall da im Rucksack hat, gell, da zieht man die Blitze regelrecht an. Aber auch wenn es dann schneit, das ist hochgefährlich, weil wir überhaupt nichts dabei hatten und nicht darauf eingerichtet waren. Also so schnell wie möglich runter, nicht mehr angeseilt, ja, jeder für sich, damit es schneller geht. Und da war ich auf einem schmalen Eisgrat. Und normalerweise setzt man auf so einem Grat jeden Schritt mit Überlegung und äußerster Wachsamkeit. Aber es eilte ja schließlich, ja. Und was dann passierte eben, irgendwie hat sich das Steigeisen vom einen Fuß in der Gamasche des anderen Fußes verfangen und ich fiel hin. Glücklicherweise eben, und das war bestimmt kein Zufall, fiel ich ganz genau nach vorne aufs Gesicht und auf den Grat. Links und rechts, einige 100 Meter wäre es da runtergegangen. Wenn ich daran denke, geht es mir heute noch kalt über den Rücken. Ja, das war eine Situation, die man nicht vergisst. Und in solcher Situation ist es einem äußerst wertvoll zu wissen, dass es einen gibt, der auch über unsere Füße wacht. Aber nicht nur die Wege in 4000 Meter Höhe sind gefährlich, auch und gerade die in der Niederung des Alltags. Dort ist der Platz, wo wir am ehesten zu Fall kommen. In den Bergen ist man ja wachsam und für Gefahren sensibilisiert, aber in den Niederungen, da sind wir oft sorglos und arglos. Uns fehlt die nötige Wachsamkeit und das Gefahrenbewusstsein. Reinhold Messner, brauche ich sicher nicht erklären, wer der ist, oder? Ja, einer der berühmtesten Bergsteiger aus Südtirol, hat alle 8000er ohne Hilfe von Sauerstoff bezwungen. Und dann hat er sich zu Hause, hat er da so eine kleine Burg da, hat er sich zu Hause beim Sprung von einem kleinen Mäuerchen den Knöchel gebrochen. Muss man sich mal vorstellen, was der hinter sich hatte an unglaublich schwierigen Situationen bei diesen Bergtouren. Ja. Und dann bricht er sich das Bein, indem er da bloß von so einem Mäuerchen runterspringt. Und das ist für mich so typisch, das können wir auf unsere geistliche Situation auch übertragen. Das heißt nämlich da, dass ich meist da, wo ich gar nicht mit Gefahren rechne, wo ich arglos bin, genau da komme ich zu Fall und sündige. Liebe Geschwister, wenn wir wachsam wären, gerade im Alltag und uns ganz an den halten würden, der verheißen hat, dass er unseren Fuß nicht wanken lässt, dann können wir von mancher Sünde bewahrt werden. Er, unser Gott und unser Herr Jesus Christus, wird nicht zulassen, dass unser Fuß ausgleitet, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Viertens, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Vers 3 endet ja schon mit der Aussage, und der dich behütet, schläft nicht. Und dann geht es in Vers 4 weiter. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Gott ist der große Schutz seiner Heiligen. Der Gedanke könnte ja durchaus aufkommen, naja, schon, er will schon helfen und er will schon schützen. Aber was ist, wenn er schläft? Eben die Antwort ist ja in dem Psalm schon gegeben. Er schläft noch, schlummert nicht, heißt hier. Keine Müdigkeit oder Erschöpfung lässt Gott in den Schlaf sinken. Seine wachsamen Augen sind immer offen. Ich denke da an eine Geschichte an Elia in 1. Könige 18. Ich lese das jetzt nicht vor. Aber es ging darum, er wollte ein Gottesurteil über die Baalspriester dort herstellen, Elia. Er hat darum gebeten, dass doch alle Baalspriester und alle Priester der Aschera da zu dem Karmel auf den Berg kommen. Es waren 450 Baalspriester und 400 Priester der Aschera. Und als sie da oben waren, dann hat er eben Folgendes dann vorgeschlagen: Wir bauen, jeder baut eben, macht sich ein Altar und dann legt er sein Opfertier drauf, das wird zerstückelt, dann oben drauf gelegt, aber er zündet nicht an, sondern wir beten zu unserem Gott, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt, und das hat er dann, haben zunächst einmal die Weißpriester begonnen damit. Naja, also vom Morgen bis zum Mittag haben sie rumgemacht und was weiß ich, was alles rumgetanzt um diesen Altar, ja, haben sich geritzt und was weiß ich, alles Wunden zugefügt. Das machen die dort eben auch so, diese okkulten Religionen, und dann floss das Blut schon runter. Und dann hat Elia ihn spottend Folgendes zugerufen: Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken, oder er ist austreten gegangen, oder er ist auf der Reise. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Wie gut, dass wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen und nicht auf stumme Götzen. Dass der Gott Israels der lebendige Gott ist, das hat sich dann ja erwiesen, indem er Elia hat ja noch alles Mögliche getan, um eigentlich was noch eher dagegen war, dass das Feuer überhaupt brennen konnte. Hat alles mit Wasser übergossen, hat den ganzen Graben um das Ding herum aufgefüllt. Und dann hat Gott das Feuer geschickt und hat alles aufgezehrt. Ja, bin auf dieses Wort auch gestoßen in Jesaja 40. Und das hat mich schon früher angesprochen, aber diesmal ganz besonders. Das finde ich ein wunderbares Wort. Eigentlich eine Predigt für sich, die braucht man gar nicht auslegen. Ich möchte es, obwohl es doch vier Verse sind, trotzdem vorlesen. Jesaja 40, Vers 25 bis 28. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Gewaltig. Jetzt können wir fragen, ja, und was haben wir davon? Davon sprechen die nächsten zwei Verse. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt. Und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wunderbar. Vielleicht freut man sich über so ein Wort mehr, wenn man, so wie ich, eben schon in den 70ern ist. Als junger Mensch vielleicht lebt man ja noch im Saft und da meint man ja doch noch Bäume ausreißen zu können. Wird sich dann auch ändern. Aber freut euch eurer Jugend, kann ich bloß sagen, denn sie ist vergänglich. Aber Achtung, hier bei diesem Mord steht auch ganz klar gesagt, die auf den Herrn harren. Das ist eine Bedingung dafür, dass wir diese Kraft bekommen von diesem Herrn. Die auf den Herrn harren, geduldig und vertrauensvoll auf Gottes Eingreifen warten. Fünftens, der Herr behütet dich, der Herr ist ein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Spurgeon sagte einmal in Bezug auf Gottes Verheißungen, sie seien wie ein Barren Gold. Wenn dieser Goldbarren zur Münze geprägt und mit dem Namen des Königs versehen wird, dann reicht das aus, um die Kosten des Lebens zwischen Geburt und Tod zu bestreiten. Und genauso ist es auch mit dieser Verheißung. Der Herr behütet dich. Verheißungen müssen angeeignet werden, damit sie wirksam werden im eigenen Leben. Durch Vertrauen auf den, der sie gegeben hat, wird sie uns zu eigen. Dann wird sie zur Goldmünze, die wir für die Lösung unserer konkreten Lebensprobleme einsetzen können. Gerade die Erfahrung von Angst und Sorge ist auch eines unserer dringendsten Lebensprobleme. Wer könnte schon sagen, dass er beides nicht kennt? Angst und Sorge kann ja so bedrängend werden, dass sie uns umklammert halten, unser ganzes Leben bestimmen, uns hemmen, blockieren, die Lebensfreude rauben. Welche Verheißung gilt uns da? Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen und der Mond nicht bei Nacht. Schatten ist in einem heißen Land wie Israel etwas ungeheuer Erfrischendes und Erquickendes. Schatten im heißen Sonnenbrand kann geradezu lebenswichtig sein. Er verhindert, dass wir ermüden und ermatten. Schatten über der rechten Hand heißt ja, dass unser Tun unter dem Schutz und dem Segen Gottes steht. Er bewahrt uns auch in unserer täglichen Arbeit. Die Sonne am Tag und der Mond des Nachts meinen wohl im wörtlichen Sinne Hitze und Kälte. Die Nächte in der Wüste sind so kalt, wie die Tage heiß sind. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in der Wüste war. Am Tag vielleicht, ja, vielleicht so 45, 46 Grad. Und nachts wird es richtig kalt. Man könnte diese Hitze und Kälte auch metaphorisch deuten. Zum Beispiel so, Gott wacht über uns sowohl den Tag über, wo wir mit allerlei beschäftigt sind, beruflichen Stress vielleicht der Berufstätigen oder sei es zu Hause im nicht geringeren Stress der Hausfrauen und Mütter. Aber er wacht auch über uns in den Nächten der Ruhe, an den Wochenenden, Freizeitaktivitäten, in unseren Urlauben. Er ist unser Schutz in Hitze und Kälte, auch in klimatischen Veränderungen. Leute, lasst euch nicht mitreißen, ja, mit dem Gejammere, was, wie schlimm das ist mit der Klimakatastrophe. Von einer Katastrophe sind wir noch einigermaßen entfernt. Und Katastrophen wird es sowieso geben und wird es immer geben. Und das ist in der Bibel vorhergesagt, in der allerletzten Zeit ist das ja eher so die kleinere Katastrophe. Also, wir wissen um unseren Gott und er ist unser Schutz in Hitze und Kälte. Wir können es auch noch, ja, lassen wir es mal lieber weg, es wird zu knapp. Vielleicht haben wir den Hüter Israels in dieser Zeit unseres Lebens, wenn der Lebensabend kommt, eben, ja, wenn die Aktivität zurücktritt, wenn alles ruhiger wird, vielleicht nicht mehr so gefordert sind. Vielleicht haben wir ihn da sogar noch nötiger. Vor allem eines dürfen wir wissen, er, der unser Hirte und Aufseher unserer Seelen ist, so sagt es Petrus im 1. Petrus 2, 25, der Hirte und Aufseher unserer Seelen, der ist auch der Hirte, wenn es finster wird. Erinnere an Psalm 23. Und wenn ich auch wandere im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele, sechstens. Das ist eine weitreichende Zusage, sie schließt alles ein und nichts ist ausgenommen. Der Herr schützt die Seinen vor großen und kleinen Unglücksfällen, vor zeitlichem und ewigem Unheil. Wer könnte nicht von mancherlei Bewahrungen berichten? Gerade wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ich habe immer noch den Bericht im Kopf. Ich sage den Namen nicht, weil das ja dann ins Netz kommt. Aber ihr wisst es selber, wo ein Autounfall, wo ein Pfahl durch die Scheibe hindurchging und zwischen den beiden im Auto durchging. Das war knapp. Vor dem Autounfall wurden sie nicht bewahrt, aber in dem Autounfall wurden sie sehr bewahrt, dieses Ehepaar. Ja, und das ist das eben, Gott bewahrt uns nicht vor allen Dingen. Dinge passieren auch in unserem Leben, gar keine Frage. Aber wir dürfen Vertrauen haben, dass er uns auch in solchen Nöten bewahrt und durchträgt. Ich kann nie tiefer fallen als in die Hände Gottes. Oft ist es auch die Menschenfurcht, die uns zu schaffen macht. Nicht David sagt Psalm 56, 12, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Die Gottesfurcht treibt die Menschenfurcht aus. Nun sagt uns das Wort nicht nur den Schutz unseres physischen Lebens zu, sondern auch die Bewahrung unserer Seele. Da denke ich an 1. Petrus 2, 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Es ist gut, ja, mit Nöten auch mal zum Seelsorger, zu einem Seelsorger zu gehen, aber bitte geht immer zuallererst zu dem eigentlichen wahren Seelsorger, unserem Herrn Jesus, der hier genannt wird, der Hirte und Hüter unserer Seelen. Und der uns kennt, wie wir uns nicht kennen. Viel besser, wie wir uns kennen. Und der uns helfen kann. Unsere Seele wird behütet vor der Herrschaft der Sünde, vor der Ansteckung durch Irrlehre, vor dem Sturz in Verzweiflung, vor dem Stolz. Wird behütet vor der Welt, vor dem Fleisch, vor dem Teufel. Sie wird behütet in der Liebe Gottes und bewahrt fürs Reich Gottes. Wird behütet für die Ewigkeit und für die Herrlichkeit. Wer kann eine Seele zerstören, die von dem Herrn behütet wird? Was Gott tut, tut er immer in seiner ganzen Allmacht. Der Herr behütet einen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Siebtens, wir werden von unserem Herrn behütet, wenn wir morgens zur Arbeit gehen und am Abend nach Hause kommen. Wir werden vom Herrn behütet, wenn wir jung ins Leben hinaustreten und am Lebensabend uns zum Sterben niederlegen. Ausgang und Einklang stehen unter seinem Schutz. Der Ausgang von diesem irdischen Dasein und der Eingang in die himmlischen Sphären, in die Gegenwart unseres Heilandes und Hirten. Gewiss, der Tod ist der letzte Feind des Menschen. Er wird seine Schrecken nie ganz verlieren, aber doch, welch ein Unterschied ist es, ob ich im Frieden Gottes sterben kann und weiß, dass ich meinem Herrn Jesus Christus begegne, zwischen dem und mir nichts Trennendes sein wird, weil alle Sünden vergeben sind, und dass ich in die himmlischen Sphären aufgenommen werde, weil ich ein Kind Gottes bin. Über mein Leben soll einmal das Pauluswort aus Philipper 1, 21 stehen. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Aber wer nicht weiß, wohin seine letzte Reise geht und was ihn erwartet, wer diese Gewissheit nicht hat, nach seinem Tod bei Gott im Himmel sein zu dürfen, der sollte unbedingt darüber ernstlich nachdenken. Im Psalm 90, 12 finden wir die Mahnung, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Uli zitierte dieses Wort letzte Woche bei der Trauerfeier, nicht? Wo sonst wäre dieses Wort anschaulicher als dort? Der Psalm 121 soll uns neu dazu ermuntern, noch mehr auf unseren liebevollen, gütigen und allmächtigen Vater im Himmel und unserem Herrn Jesus Christus zu vertrauen, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Es ist so wunderbar, sich in den Vaterhänden Gottes geborgen zu wissen. Gewiss, wir sind nicht gefeit gegen Unglücksfälle, gegen unheilbare Krankheit, gegen Verbrechen. Aber all das hebt unsere große Gewissheit, alle Zeit in den Händen Gottes zu sein, nicht auf. Es ist etwas sehr Kostbares, um diese Geborgenheit zu wissen. Immer und in jeder Lage. Möchte. Amen. Ja, wir uns noch einmal beten. Möchte dir Dank sagen und dir die Ehre geben, du großer Gott, Gott des Himmels. Wir danken dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen, Herr, dass wir dich auch erfahren dürfen, erleben dürfen und dass wir in dir wirklich eine feste Burg haben, eine Burg, die unbezwingbar ist, in der wir absolut sicher sind. Wir danken, Herr, dass du in deiner Allmacht eben nicht nur allmächtig bist, sondern auch barmherzig und liebevoll, Herr und Jesus, und dass du auch unsere inneren Nöte kennst und darum weißt, Herr, du hast auch geweint, als du die Menschen gesehen hast, wie sie um Lazarus trauerten. Herr, du kannst dich einfühlen, weil du selbst eben ein Mensch gewesen bist, Herr. So danken wir dir, Herr, dass wir einen solchen Gott wie dich haben und wollen dir die Ehre geben. Amen.